Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Folge. Die schließt mehr oder weniger nahtlos an die Folge von letzter Woche. Da haben wir nämlich über das Perser-Update gesprochen und ein Update dazu gegeben, wie die Perser gereworked wurden. Und nur folgerichtig sprechen wir jetzt über das zweite oder den zweiten Teil des Gesamtpakets an Änderungen. Es gab nämlich zeitgleich mit dem großen Update auch ein neues DLC. Und das umfasste zwei weitere Zivilisationen, die Armenier und die Georgier. Ein paar Kampagnen und darüber werden wir, also weniger über die Kampagnen, vielmehr über die Zivilisation, werde ich heute sprechen und zwar mit meinem geschätzten Kollegen Felix. Hallo.
Hallo. Ja, über die Kampagnen für die Georgier kann man ja schon mal in Aussicht stellen für unsere UnterstützerInnen. Da gibt's demnächst was zu hören.
Was heißt demnächst? Die ach, haben schon raus,
ne, wenn das hier erscheint.
Ja. Ja. Da gibt's demnächst die zweite Folge zu hören.
Oh, wie die Zeit vergeht.
Rückwärts und vorwärts für
und
uns.
In alle Richtungen. Ja, da blickt mal noch jemand durch.
Ja, aber wisst ihr was? Es ist egal. Ihr müsst keinen Durchblick haben, wenn ihr zu UnterstützerInnen dieses Podcasts werdet. Dann könnt ihr nämlich einfach jederzeit in euren Feed gucken und die ganzen Premium-Folgen absahnen. Was? Ihr seid noch keine UnterstützerInnen? Das könnt ihr aber schnell nachholen, indem ihr einfach auf unsere Steady-Seite geht und dort mal einen Blick darauf werft, was wir so anbieten. Und dann entscheidet ihr euch ganz sicher natürlich für die Unterstützung. Ab dem Foodplease-Paket nämlich bekommt ihr die volle Pulle Podcast-Power von uns. Wow, das war mal eine Alliteration, auf die ich nicht stolz bin.
Aber es war eine.
Und ihr erhaltet nicht mehr nur die eine freie Folge im Monat, sondern gleich eine zweite jede Woche dazu. Also einfach mal auf der Steady-Seite vorbeischauen und wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder möchtet, könnt ihr uns trotzdem einen Gefallen tun, indem ihr zum Beispiel unseren Podcast auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort die verdiente 5-Sterne-Wertung gebt. Vielen Dank dafür. Und jetzt wollen wir doch mal, fällt mir irgendein deutsches Sprichwort ein, ich wollte irgendwas machen mit Esel vor den Karren spannen. Gibt's da nicht sowas?
Bestimmt.
Ja, fällt jetzt, mir nicht ein. Naja, lass uns loslegen.
Ja, reden wir über Maulesel. Sind süß, oder?
Ja, sehr süß. Hast du schon mal so einen Maulesel in echt gesehen, Felix?
Ja.
Ja, ist nicht so süß, ne?
Och, es geht. Muss ich nur lang genug angucken. Ist ein bisschen wie mit Gollum.
Ja, also ich meine, mich zu erinnern, als Kind auf diese Kinderbauernhöfe gegangen zu sein. Und da habe ich dann einen Esel, einen stinknormalen Esel, dann diese Kreuzung da, diese Maulesel und ein Pferd gesehen. Und ich weiß noch, dass ich da stand und dachte, oh, Pferde, so anmutige Wesen, so stark und muskulös und schnell und irgendwie ein Mensch beherrscht ihn und kann ihn reiten, fantastisch. Dann gibt's den Esel und der sieht einfach nur knuffig aus. Der sieht so goldig aus. Der kam immer, hat mich angestupst mit seinem riesigen Maul und wollte irgendwie gekrault werden. Ganz toll. Und der Maulesel stand da, war gefühlt so groß wie ein Pferd, ne? Nicht so winzig wie so ein Esel. Und hat gestunken wie Sau und dem war alles scheißegal. Der hat sich auch nicht gerührt.
Das Schlechteste aus zwei Welten.
Genau. Aber das kann man über die Mule-Cards nicht sagen, oder? Das ist ja die eine große Gemeinsamkeit der zwei neuen Zivilisationen, die beide über diese Maulesel verfügen.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch keine besonders eindeutige Meinung, ob ich die jetzt praktisch oder unpraktisch finde. Ich glaube, da brauche ich noch ein paar hundert Spiele mit den beiden Sifs.
Aber ist nicht Common Sense, dass sie die Eco definitiv stärker machen?
Das schon. Es gibt Maps und Situationen, auf denen das super toll ist, aber du machst dich auch extrem anfällig damit. Also ich, als jemand, der sowieso schon seine Probleme mit Man-at-Arms und Militias am Anfang vom Spiel hat, ja, ich mit Armeniern oder Georgiern, ich habe gar keine Chance mehr, irgendwie meine Woodlines einzuwollen oder sowas. Und dann wählst du die ständig noch mit aus, wenn du das nicht willst. Und eigentlich müsste man die hin und her schicken, aber man ist so gewohnt, wenn man Villager irgendwo hinklickt an neue Woodline, dass man dann einfach auch wieder, bevor ich mal merke, dass ich gar keins gebraucht hätte, habe ich schon so ein Ding gebaut und dann ist es mir auch den Aufwand nicht mehr wert, das wieder abzureißen. Es ist noch schwierig für mich, damit umzugehen. Und wie gesagt, insbesondere, dass man auf offenen Maps im Early Game damit so anfällig ist, das ist schon hart. Auf der anderen Seite aber, wir haben irgendwie in Turnieren Mining Camps mit 99,5% Effizienz oder sowas gesehen, weil da einfach das Mulecard so dicht dran stand. Da können halt normale Bergarbeiterlager nur von träumen.
Ja, genau. Also nach allem, was ich gesehen habe und was ich zum Beispiel auch von, also Daut ist ja absoluter Mulecard-Liebhaber, Und der schwört da drauf, dass die einfach eine fantastische Eco haben. Der benutzt die auch sehr, sehr gerne und sehr effizient. Und ich habe ein bisschen mit denen rumexperimentiert und ich habe festgestellt, dass die Mule Cards bei mir ab und zu auch an Effizienz verlieren, weil die dann doch, genau wie ich es mal befürchtet hatte, als ich das Konzept vorgestellt bekommen hatte, dann auf einmal der Meinung sind, sie müssen auf die andere Seite der Woodline gehen, wenn das so ein kleiner dünner Strich ist.
Genau wie Villager halt auch.
Dann geht halt ein Will mit rüber und die anderen drei Wills bleiben aber erstmal auf der anderen Seite und hacken den Baum fertig.
Ja, und das ist ja nur das Problem an der Sache, wo es richtig schlimm wird. Aber das funktioniert auch im Kleineren. Dass irgendwie die Villager entscheiden, sie arbeiten sich in der Woodline nach rechts vor. 5 von denen und ein Villager geht nach links und das Mulecard folgt irgendwie dem links.
Okay. Das ist natürlich auch mies.
Und dann wird das auf einmal auch ineffizienter. Und was machst du dann? Ein zweites Mulecard bauen. Weil du willst ja auch nicht irgendwie alle an einer Stelle sammeln haben. Und das irgendwie ist das in manchen Situationen noch sehr unpraktisch. Und das liegt aber, glaube ich, wirklich dran, dass einem da noch die Erfahrung fehlt, dass es bis zum gewissen Grad natürlich auch die Villager-KI, die auch auf die Mulecards eben draufgestülpt ist und dann komische Sachen macht. Aber ich glaube vor allem, dass man diese Sifs ganz schön viel spielen muss, um eben rauszufinden, wie man Mulecards am besten platziert, auf welche Bäume man sie draufklicken sollte und auf welche besser nicht. Und vor allem, damit man sich überhaupt dran erinnert, dass sie ein Ding sind und nicht einfach trotzdem jedes Mal ein neues baut, wenn man Dorfbewohner an eine andere Ressource schickt.
Ich hatte das einmal, so im Late Game, wo du dann wirklich halt einfach jedes Mal, wenn du willst, auf eine andere Ressource schickst, dann baust du ja grundsätzlich auch ein Gebäude.
Ja, genau. Du nimmst hier 10 Wills und wenn da schon 3 Mining Camps sind an dem Gold, dann stellst du halt ein viertes dazu.
Und ich hatte das auch mit irgendwie 3-4 Mule Cards an einem Goldhaufen oder so. Das war total dumm aus. Ja, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, mit denen zu spielen. Ich meine, ich habe die beiden Zivilisationen jetzt auch noch nicht so viel gespielt, aber durchaus mal ein bisschen. Und der Gedanke der Mule Cards gefällt mir gut. Ich habe Spaß dabei. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich zumindest mal, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, festgestellt habe, dass die Gegner, wenn sie jetzt zum Beispiel Villager in der Woodline oder so oder eine Mining Camp raiden wollen, und wenn man die da so reinpatrouilliert, dass die irgendwie nicht so richtig zwischen Mule Cards und Villagern unterscheiden können.
Das wird jetzt aber geändert. In diesem Public Update Preview, was jetzt angekündigt wurde, steht schon als eine der Änderungen drin, dass Militäreinheiten jetzt, genauso wie es sonst mit Gebäuden gegenüber Dorfbewohnern Militär ist, auch eben Dorfbewohner gegenüber Mule Cards priorisieren.
Aha, also dann hat mich ja wenigstens mein Eindruck nicht getäuscht. Denn ich hatte wirklich das Gefühl, die schießen so vereinzelt dann auf Villager oder auf Mule Cards, wenn man ihnen nicht genau sagt, dass sie wieder auf Mills schießen sollen. Und das ist für so schnelle, kleine, kurze Raids ganz schön anstrengend, weil du dann nicht einfach reinpatrouillieren oder Attack-Moven kannst. Aber dann ist das ja dann hoffentlich gefixt. Okay, das freut mich sehr.
Ja. Ja, die Mule Cards, wie gesagt, ich bin mir noch sehr unsicher, was ich von denen halten soll. Und wir haben es jetzt wie mit so regionsspezifischen Sachen öfter. Wir haben ja bei den Mule Cards keine generischen, sondern es gibt eigentlich nur Besonderheiten, wobei die georgischen wohl die generischeren sind. Aber wir haben ja den Unterschied, die von den Armeniern sind günstiger und die Georgier starten mit einem und dafür eben weniger Anfangsressourcen. Hast du mit den Georgiern schon ein bisschen gespielt und da rumexperimentiert, wie das mit diesem Start-Mule-Card ist? Und vor allem den Builds, die man damit macht und die funktionieren und welche eher nicht funktionieren?
Also ich habe vor allen Dingen mit den Georgiern gespielt und nicht mit den Armeniern. Und was ich an dem Start-Mule-Card cool finde, ist, dass du im Grunde, erstens mal sparst du ja Ressourcen, weil du dieses Ding nicht mehr bauen musst. Du hast damit ein Gebäude, was ja schon für deine 2 Gebäude für die nächste Zeit gilt. Und ich glaube, das ist auch das, wo am ehesten noch in Sachen Builds rumexperimentiert werden kann. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das sinnvoll macht. Soweit bin ich nicht. Und ich bin auch nicht an den Punkt gekommen, wo ich mir das von irgendwelchen Pros abgeguckt habe, weil ich mir noch nicht sicher bin, inwieweit das alles so bleibt, wie es ist. Aber ich hab's als extrem cool und interessant angesehen, dass ich halt 2 Einheiten habe, mit denen ich scouten kann. Blöd nur, dass diese Mule Cards, ich täusche mich jetzt in meiner Erinnerung, aber mit denen kannst du ja keine Sachen einsammeln, ne? Du kannst damit keine Schafe erscouten.
Ja, ich glaube auch nicht. Es sind halt Gebäude, ne?
Ja, Und ich habe halt gedacht so, voll geil, dann hast du jetzt zwei Scouting-Einheiten und dann nimmst du deinen Scout und gehst direkt nach vorne und setzt den Gegner unter Druck, während du deine Sachen mit deinem Mule-Card einsammelst. Hast ja mindestens mal 6 Villager Zeit und zur Not nimmst du dann halt ein paar Straggler-Trees. Brauchst ja nicht, also weißt du? Und dann hatte ich festgestellt in meinem ersten Spiel, ich kann damit nichts einsammeln, mein Scout musste direkt erstmal zurückgehen. Und das ist so eine verpasste Chance. Ich würde mir fast wünschen, dass die Schafe einsammeln können, weil was ist denn das große Problem damit?
Nomad.
Ah, Nomad. Ah, gutes Argument.
Ja.
Wobei, ist es ein gutes Argument?
Ja, die Zivilisation ist auf Nomad sowieso schon super stark mit diesem Start-Mule-Card. Wenn du da einfach rumcruisen kannst und das den ganzen Hand einsammelst und musst nie irgendwie was Neues bauen dafür, sondern hast einfach ein Drop-Off-Gebäude, was du geschenkt bekommen hast am Anfang. Du kannst damit noch scouten und wenn du dann auch noch was einsammeln könntest damit, das wäre schon saustark.
Ja, aber ich meine, du kannst ja nur eine Sache einsammeln, das sind Schafe. Und ich habe, also auf Nomad sind auch Schafe nichts weiteres als Scouting-Tools.
Ja, genau, aber du hast ja sowieso schon ein Scouting-Tool mehr und sammelst dann noch mehr davon ein. Überleg mal, wie du teilweise auf Nomad Probleme hast, wo du nochmal einen Villager losschicken musst, die dann irgendwas scouten, bis du mal ein Schaf findest endlich und schickst dann das los. Und alleine das hast du mit Georgian schon nicht. Du hast schon dieses Mule-Card. Und wie stark das ist, multipliziert sich ja nochmal, wenn du tatsächlich auch noch Schafe einsammeln könntest damit.
Ja. Naja, aber was ich ehrlicherweise sehr unangenehm finde an diesem Start-New-Card ist, dass es einhergeht mit den minus 50 Nahrung, die man hat.
Ja.
Und das ist so unangenehm. Das fühlt sich an wie so ein Pseudo-Chinesen-Start, weil ich halt so früh anfangen muss zu Force-Droppen, um genug Nahrung zu haben, um dann Villager queuen zu können. Weil ohne Force-Drop funktioniert das nicht. Und die Lösung ist, dass du halt am besten dann schnell dein erstes Boar reinholst oder deine Rehe reinholst, weil dann klappt es mit dem Force-Drop ein bisschen besser und musst es nicht ganz so häufig machen. Oder du machst das halt wirklich und passt auf deine Villager auf. Also irgendwie hab da einfach noch nicht so richtig den Dreh raus. Es geht ohne Boar und ohne Rehe, auf jeden Fall. Aber es ist halt einfach anstrengend.
Ja, also auch mit Boar und Rehe musst du ja Force-Droppen, weil man davon mehr sammeln kann. Aber das Ding bei den Georgiern ist ja
seltener.
Ja. Aber bei den Georgiern ist ja das Ding, du schickst am Anfang sowieso mehr auf Nahrung als mit anderen Sivs, weil du ja nicht so früh ein Lumbercamp brauchst. Du hast ja quasi 100 Holz auch geschenkt bekommen gegenüber anderen Zivilisationen. Und wenn du dann erstmal 8, 9, 10 oder sowas auf Nahrung hast, hat sich das mit dem Force-Droppen ja ganz schnell erübrigt. Oder nachdem du irgendwie dann einmal 100 Nahrung von einem Boar geforce-droppt hast. Und dann baust du irgendwann deine Mühle und dann bist du eigentlich relativ normalen Dark Age Start drin. Was ich noch ein bisschen austarieren muss mit denen, ist so der optimale Moment, um dann tatsächlich noch auf Holz zu gehen.
Wann ist der denn nämlich?
Ja, genau. Was ich jetzt probiert habe, war einerseits irgendwann im späten Dark Age. Da hatte ich dann aber trotzdem noch zu viel Holz, weil du brauchst ja kaum was zu sammeln. Du brauchst ja irgendwie kaum Gebäude, um durchs Dark Age zu kommen. Und einmal hatte ich es probiert, tatsächlich einfach durchs Dark Age hinweg nur auf Nahrung zu gehen, noch die Mühle zu bauen und dann erst auf dem Weg in die Feudalzeit auf Holz zu gehen. Das war ein bisschen knapp mit meiner Baracke und den Rekrutierungsgebäuden.
Also fast so wie dieses Khmer 15 Pop-Up, oder was?
Ja, genau. Die Lösung liegt irgendwo dazwischen. Also ich glaube, ganz spät im Dark Age und dann erstmal mit nicht allzu vielen ist wahrscheinlich die optimale Lösung.
Ja, aber die Georgier passen damit lustigerweise ziemlich gut in diesen aktuellen Trend, der ja schon einige Zeit anhält, dass man halt sehr viel weniger auf Holz schickt im Dark Age, also quasi zwei. Und hier verschiebt sich nur der Zeitpunkt an. Insofern passen die gut in diesen Trend, oder das ist eine On-Vogue-Sif, wenn man so sagen möchte. Nur ich habe dieses Vogue-Sein noch nicht so ganz verinnerlicht.
Ja, kommt noch. Wobei jetzt das Land Madness wieder raus ist und Map-Pool, jetzt spielst du kein One-V-One mehr, vielleicht kommt's auch doch nicht.
Ja. Naja.
Ja, bei den Armeniern, man startet nicht mit dem Mule-Card. Bei denen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe bisher immer eine recht normale Build-Order gemacht, zumal ja die Mule-Cards auch günstiger sind. Das heißt, man kommt damit eigentlich, wenn man das nicht sonderlich besonders spielt, ganz normal durchs Dark Age. Vom Verschieben oder sowas hat man da ja auch noch nichts. Das einzige Glück, was man haben kann mit Armeniern, wo man dann eine Besonderheit im Dark Age schon hat, wäre ja, wenn man das Mule-Card irgendwo zwischen Gold und Holz platzieren kann oder sowas und kann es als Drop-Off-Punkt für beides benutzen.
Ja. Aber ich glaube, das hat Potenzial, dass man da noch verrückte Dinge herausfindet. wahrscheinlich weniger auf Arabia, sondern halt auf irgendwelchen anderen Maps, die ein bisschen exotischer sind. Weil es halt doch schon ein krasser Bonus ist, dass du halt von Beginn an jede Ressource im Spiel nehmen kannst, wenn dir das also notwendig erscheint. Ich weiß auch nicht, was das zum Beispiel für Empire Wars bedeutet. Ob da die Georgier nicht wegen ihrer Maultierkarren irgendwie besonders interessant sind. Immerhin ist ja ein Ding von einem Scout-Opening auf Arabia, dass du sofort deine Villager von Gold runterziehst und möglichst auf Hand bringst. Und dann müssen die Long-Distance-Hand sammeln. Aber mit dem Maultierkarren steht da ja kein Mining-Camp, sondern da steht auch ein Maultier. Und den kannst du dann mit zu den Rehen ziehen und plötzlich sammeln die sehr viel effizienter die Nahrung. Das stelle ich mir extrem stark vor. Wir hatten nur noch nie Gelegenheit dazu, das zu erleben.
Oh, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss man bei Gelegenheit mal testen. Empire Wars mit Georgiern.
Klingt schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Aber dann hast du ja mit Georgiern sogar noch ein extra rumstehen. Ist die Frage, was du damit machst. Wahrscheinlich sogar scouten. Man hat ja auf Empire Wars ständig das Problem, dass man nicht genug scoutet, weil man mit dem Scout direkt nach vorne muss. Und dann kannst du mit deinem extra Mule Card mal eine Runde um die Base stehen.
Stimmt. Stimmt, stimmt.
Ja, wollen wir mal so ein bisschen jetzt mehr in die spezifischen Dinge von den einzelnen Civs reinschauen?
Ja, nee, lass uns doch noch die zweite große Gemeinsamkeit dieser zwei neuen Zivilisationen besprechen, wenn wir das mit dem New Cut so gemacht haben, und das sind diese befestigten Kirchen.
Ja, die unterscheiden sich ja in ihrer Wirkung schon ganz stark.
Ja, da hast du recht, aber sie sind zumindest ein neues Gebäude. Und für diejenigen, die das jetzt noch nicht kennengelernt haben, das ist ein Kloster, das aber aussieht wie eine kleine Burg, kostet aber keinen Stein, sondern nur Holz. Was waren es, 200 oder so? Ja. Und aus diesen Kirchen können Mönche beziehungsweise diese Monk-Priests gebaut werden. Nicht wahr?
Genau, und ansonsten, ja, du hast halt ein normales...
Und sie können schießen.
Genau, du hast halt das Innenleben eines normalen Klosters, bei den Armeniern eben zuzüglich der Warrior-Priest. Und sie können schießen, wenn man Villager oder Fernkampfeinheiten einquartiert hat.
Und ich weiß noch, dass wir, bevor das DLC rauskam und wir so festgestellt haben, was die neuen Civs können werden, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, ob das nicht etwas sein wird, was sofort die ersten Troll-Videos hervorrufen wird. Mit befestigter Kirchen-Rush und so. Fortified Churches. Aber dem scheint nicht zu sein. Es stellt sich nämlich heraus, dass diese Gebäude zwar schon tanky sind, aber sie jetzt nicht so stark sind, also bei weitem nicht so stark sind wie eine Burg und nicht wirklich genug Schaden machen, dass es sich lohnen würde, mit denen so einen Rush durchzuführen.
Ja, genau. Aber das ist ein Gebäude, was bei einem Monk-Rush sehr nervig sein kann, weil du halt anders als mit normalen Klöstern nicht nur die Mönche da drin lassen kannst, während du sie baust oder nachdem du sie gebaut hast, sondern halt danach auch immer wieder reinschicken und noch die Villager, die du vielleicht vorgebracht hast. Und ich hatte das jetzt auf Arena einmal, dass mich ein Arminia gemonk-rushed hat und hat sich dann wirklich damit Fortified Churches langsam aber sicher vorgebaut. Und das macht zwar nicht viel Schaden, aber es ist halt auch gegenüber normalen Klöstern sehr nervig, das wieder wegzubekommen, weil da dann eigentlich nur Belagerungswaffen helfen.
Ja,
was man nicht unterschätzen darf, ist vor allem die Möglichkeit, mit dem Mönch auf einer Seite reinzuspringen und auf der anderen Seite wieder raus.
Oh, wie ich das hasse.
Wenn dann zum Beispiel die Rückseite irgendwie ein bisschen eingewallt ist oder sowas. Und dann wirst du halt von da aus wieder konvertiert und musst wegrennen.
Ja, das, ich hasse es, wenn Leute das können. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich das nicht toll finde, dass diese fragile Einheit mir so schnell entkommen kann. Und zweitens, weil ich es hasse, wenn die Leute die APM und den Gedanken für solche Dinge haben. Ich denke so, na toll! So einer bist du also. Kein Bock mehr.
Ja, also das Gebäude hat durchaus seine Einsatzbereiche auch in dieser allgemeinen Form. Und ich glaube, für die Armenier, die eben ja noch mehr eine Mönchszivilisation sind, umso mehr. Das kann nervig sein.
Aber die schießen ja nicht, also die schießen ja nur, wenn tatsächlich etwas in das Gebäude einquartiert ist. Von alleine schießen die erstmal nicht.
Ja. Und auch so wie andere Gebäude muss dasjenige, was einquartiert ist, entweder Villager sein oder von Natur aus auch schießen.
Oder im Falle der Armenier eine Reliquie.
Stimmt. Aber ist das gewollt, dass sie dann schießen, wenn eine Reliquie drin ist? Da bin ich mir gar nicht sicher.
Ich glaube schon. Schießen die nicht, wenn Reliquien drin sind? Ich dachte schon.
Ich glaube, sie tun es, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist.
Das kann ich dir. Was weiß ich, was die wollen. Ich dachte aber, dass dem so ist, ja. Ich meine, man muss dazu sagen, wenn da eine Reliquie drin ist, dann ist dieser eine Pfeil, der da abgeschossen wird, echt nicht stark. das Beste, was der machen kann, ist, falls man die tatsächlich in der Eco des Gegners gebaut hat oder in der Nähe von der Eco des Gegners gebaut hat, dass er halt die Villager ein bisschen idelt. Aber töten wird er nicht viel.
Ja, halt, ja, nervig. Und dann ist immer noch die Frage, ob man die Reliquie da vorne haben möchte.
Ganz genau.
Und ja, das ist ja die eine der Besonderheiten von den Fortified Churches auch, die sie unter den Zivilisationen haben. Die Arminier starten nämlich bei der ersten Fortified Church direkt mit einer einquartierten Reliquie da drin. Das heißt, man hat dann immer eine Reliquie mehr auf der Map, als es normalerweise gäbe. Und die hat man direkt bei sich daheim. Was aber halt auch bedeutet, dass für so einen Fortified Church Rush es immer so eine Überlegung ist, ob man die jetzt wirklich vorne haben möchte oder ob man erstmal eine daheim baut. Das sind aber auch wieder 200 Holz. Schwierige Entscheidung.
Ja, genau. Also ich geradezu riskant. Und so eine Reliquie kann ja durchaus entscheidend sein. Insbesondere, wenn man sich die anderen dann auch noch schnappt. Also im besten Fall mit 6 Reliquien in so einem 1v1 dazustehen, ist schon ziemlich nice. Gerade auf Maps wie Arena, wo Reliquien im Late Game halt spielentscheidend sind. Ich finde das cool. Ich finde, das ist eine nette Idee mit der Startreliquie. Ich weiß aber nicht, was stärker ist. Das oder die Besonderheit der Georgier. Denn bei den Georgiern ist es so, dass wenn die befestigten Kirchen in der Nähe von Wirtschaftsgebäuden oder beziehungsweise Wirtschaftseinheiten, also Dorfbewohnern, gebaut werden, dann werden die 10% effizienter, zumindest in diesem 10-Felder-Radius, den so eine befestigte Kirche hat. Das schreit geradezu nach Greed. Mhm. Und ich meine, wir haben bei Warlords 2 auch gesehen, wie ein Doubt versucht hatte, das auszunutzen und damit aber gescheitert ist, weil es dann doch nicht genug Wirtschaft erzeugt hatte. Und diese befestigten Kirchen sind gar nicht so klein. Also die sind doch so groß wie ein Marktplatz, oder?
Sind sie das?
Oder sind die so groß wie ein Kloster?
Ich hätte gesagt, so groß wie ein normales Kloster auch. Die
okay.
sind nur, die laufen nur, wenn sie dann stehen, so ein bisschen nicht wie ein normales Kloster spitz zu, sondern sind einfach breiter.
Ah.
Ich glaube, daher kommt diese Illusion.
Also die sehen halt wirklich aus wie Bollwerke. Deswegen scheinen die mir immer so groß. Na, jedenfalls nehmen sie trotzdem Platz innerhalb deiner Wirtschaft ein. Und ich habe jetzt in meinem Spiel mit den Georgiern eigentlich immer versucht, das zu berücksichtigen und direkt mal auch solche befestigten Kirchen in meine Eco zu platzieren, gerade halt in die Farmwirtschaft, weil die ja am ehesten auch von solchen Sachen profitiert noch. Und ich war mir nie so hundertprozentig sicher, wie stark das Ganze ist. Es kommt mir vor, als wäre es stärker, als eine Zusatzreliquie zu haben, aber es kommt mir auch so vor, wie es schränkt irgendwie mein Base-Building ein bisschen ein und ich muss ja trotzdem 200 Holz erstmal dafür ausgeben, dass ich das tue.
Ja. Aber also ich glaube, gerade im Late Game, wenn eigentlich mehr so dein Pop-Limit dich beschränkt, was die Farmanzahl angeht, als deine Holzvorräte, dann wird das halt super stark. Ich glaube, das ist eher so ein Late Game-Ding als fürs Mid-Game. Ich glaube, es lohnt sich nicht, deine erste Mühle oder auch die zweite, da das dann dazwischen zu stellen. Ich glaube, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn man 3 mehr Farms baut. Aber später. Ja. Wenn dann wirklich das Pop-Limit der begrenzende Faktor ist, dann wird's stark. Und das spielt ja dann auch sehr gut zusammen mit der Unique-Tech von den Georgiern, dass sie weniger Pop-Space für Kavallerie verbrauchen. Dann können die einfach sehr pop-effizient letztlich spielen und super viel Armee aufs Feld bringen mit bisschen weniger Wirtschaft.
Genau. Also meinst du, man sollte diese befestigten Kirchen in die Eco vornehmlich erst im Late-Game setzen?
Ist bisher zumindest mein Gefühl dafür, ja. Wenn die Eco halt so weit ausgebreitet ist, einerseits, dass man von diesem Schutz auch noch was hat, und andererseits, wenn, ja, wie gesagt, man nicht mehr wegen Farms überlegt, habe ich das Holz dafür, sondern man überlegt, will ich noch mehr Farmer, also mehr von meinem Pop auf Farms verwenden.
Ja. Das deckt sich ein bisschen mit meinen Erfahrungen. Ich hatte den Eindruck und auch das Bedürfnis, direkt in der Ritterzeit dann diese Wehrkirchen in meine Eco zu setzen und war damit nicht so zufrieden. Ich würde, glaube ich, dazu tendieren, immer erstmal TCs zu enden, wenn ich meine Wirtschaft stärken will und nicht die Dinger. Und dann im Nachhinein vielleicht diese Kirchen hineinzunehmen. Das Problem dann ist aber, wenn du, und ich meine, das ist jetzt kein echtes Problem, sondern wahrscheinlich so ein Problem für so Noobs wie mich, aber es ist so unangenehm, dann im späteren Verlauf des Spiels dann Farms zu löschen, damit du da eine befestigte Kirche hineinsetzen kannst. weil ich plane ja meine Base nicht wie in so einem Städtesimulator, dass ich sage, ah, hier lasse ich jetzt schon mal die Felder frei für die Wehrkirche, die ich in 20 Minuten bauen werde.
Also mein Farmplacement im Late Game ist an dem Punkt sowieso immer so unpräzise, dass da von alleine irgendwo noch Platz ist.
Oder so, ja.
Wenn ich dann irgendwo einfach einen Haufen Villager nehme und dann da 10 Farms nebenbei irgendwo hinsetze, während ich eigentlich nach meiner Armee gucken müsste und da schnell wieder hin will, da bleiben irgendwo ein paar Felder frei.
Mhm. Ja, eigentlich sollte das kein Problem sein, das stimmt.
Dann gucken wir doch als nächstes mal so ein bisschen zivilisationsspezifischer die Einheiten an und was die Zivilisation überhaupt spielen wollen und auch die Boni. Und wir beginnen mal mit den Armeniern. Die sind klassifiziert als Infanterie- und Marine-Zivilisation.
In Klammern, deswegen sind sie eine Archer-Zivilisation.
Logisch, wie immer in diesen Fällen. Und die haben die Burgunder-Behandlung bekommen ein bisschen, was eben ihre Infanterie angeht. Die bekommen alles außer den Man-at-Arms-Upgrade ein Zeitalter früher. Das heißt, in der Feudalzeit kann man Longswords erforschen und in der Ritterzeit Champions schon. Ansonsten natürlich auch volle Upgrades für diese Einheiten. Und was vor allem spannend ist, und das war mir am Anfang gar nicht so klar, die haben natürlich nicht nur Pikes in der Feudalzeit, sondern Speere schon im Dark Age.
Mhm,
und das macht sie zu einer spannenden Zivilisation für Maps, die oft sehr früh in einem Durcheinander enden, weil man da super aggressiv spielt und bereits in der dunklen Zeit versucht, Gegner von Ressourcen wegzutreiben, dass man da eben auch Zugriff auf eine Einheit hat, die anders als die Milizen kein Gold kostet und halt super günstig ist. Und es gab ja dieses eine super kuriose Spiel, ich glaube, das war auch bei Warlords und das war Daud gegen Tato, ne? Auf Habub, wo die beiden neuen Siths gegeneinander angetreten sind. Und da gab es auch ohne Ende Speere in der dunklen Zeit. Das war ein richtig gutes Spiel, um sich die Zivilisationen mal anzuschauen, beide, weil sie da ja direkt gegeneinander gespielt wurden. Man hat gleichzeitig für diese Chaos-Maps auch die Mule-Cards, die haben die Wirtschaft noch ein bisschen retten können. Mhm. Das könnte so ein Einsatzbereich für die Armenier sein. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich an die Armenier denke, dann habe ich so das Gefühl, die haben eine super starke Wirtschaft, weil sie auch noch den Bonus haben, dass ihre Mule-Card-Technologien 25% effektiver sind. Also für andere Zivilisationen wären das die Lumber- und Mining-Camp-Technologien. Und sie haben die Mule-Cards selber, die noch extrem effizient sind. Aber dann haben sie einfach keine Einheiten, die sie damit bauen können. Denn für Archer braucht man jetzt keine so krasse Eco. Da fehlt ihnen auch wie vielen dieser Zivilisationen, die so ein bisschen Archer-mäßig sind, aber nicht so richtig, auch Thumbring. Ja, und dann hat man halt Infanterie. Aber diese früheren Upgrades, ich weiß es nicht, wie stark das ist. Denn wenn man guckt, was die machen, geben die größtenteils so ein paar Punkte HP dazu. Von Longsword auf 200 Swordsman ist das noch nicht mal der Fall. Und ansonsten kriegt man ein bisschen Attack drauf. Man kriegt halt nicht mal mehr Pierce Armor. Und das ist ja das große Problem von Infanterie, dass sie langsamer sind als Fernkämpfer und von denen super viel Schaden nehmen. Und das Problem bleibt halt bestehen, auch wenn man ein Zeitalter früher ein bisschen mehr austeilt dann.
Mhm. Ich kann tatsächlich die Armenier dank unseres Wikinger-Podcasts ein klein wenig anders einschätzen, als ich es wahrscheinlich ohne unser Gespräch über die Wikinger hätte tun können. Und habe das Gefühl, dass wie die Wikinger auch die Armenier von diesem Eco-Bonus vor allen Dingen auf Wassermaps profitieren. Und ansonsten ist halt die Frage, ja, wozu die Eco? Also Boom wollen sie nicht und Late Game ist auch nicht so ihr Ding. Also brauchen sie das nicht in erster Linie. Aber auf Wassermaps, glaube ich, kann man da richtig, richtig tolle Build-Orders rausquetschen aus den Armeniern mit schnellen Zeiten und ihre Sith-Boni dann halt eben auch nutzen.
Ja, ist wahrscheinlich auch so eine Power-Spike-Zivilisation und hinzu kommen eben die wirklich starken Einheiten, die sie ja auf Wasser haben, weil sie ja den Bonus haben, dass ihre Galleys ein extra Projektil schießen, was noch einen Zusatzschaden macht. Und sie haben auch noch eine Unique Tech, die ihren Demos plus 33% Radius bei der Explosion verschafft und auch nochmal Galleys und den Tromonen eine Reichweite. Ich glaube, wir haben wirklich nochmal eine S-Tier-Wasserzivilisation bekommen.
Ja, willst du nicht allen unseren HörerInnen mal sagen, wie diese Unique Tech heißt, Felix?
Cilician Fleet.
Oh, nicht schlecht.
Wieso?
Nicht zu verwechseln mit der Sicilian Fleet. Cilician. Und weißt du, wie die deutsche Übersetzung davon ist?
Ich habe ein bisschen Angst. Wie heißt sie?
Kilikische Flotte.
Ah, ja.
Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber ich finde, Kiliki klingt so ein bisschen wie ein Dorf aus Zelda.
Mhm. Ja, bestimmt. Du bist der Profi, was das angeht.
Ich dachte, du versprichst dich, wenn du es aussprichst. Deswegen habe ich dich hier versucht zu exponieren. Aber nee, du bist zu souverän.
Klar.
Jedenfalls, du hast recht. Und ich glaube, das ist die große Stärke der Armenier. Es ist Wasser. Wir haben in Warlords 2 festgestellt, dass den Armeniern, wenn sie nicht wirklich sowas wie ein Trash Rush oder so machen ab der Feudalzeit oder irgendwas Verrücktes machen und mehr oder weniger versuchen, die Feudalzeit oder vielleicht noch die Ritterzeit möglichst hinauszuziehen, um dort halt ihre starke Wirtschaft zu nutzen. Sobald sie diese Phase des Spiels verlassen und das Spiel sich stabilisiert, stehen die Armenier da, als hätte man ihnen die Hosen runtergezogen und sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Und die Armenier sind dann immer gestorben. Im Turnier war es keine erfolgreiche Zivilisation.
Ja, und da hilft halt auch irgendwie nicht, dass sie noch eine Unique Tech haben, die der Infanterie, also der Militia Line, nochmal 30 HP mehr gibt und auch, dass die Warrior Priests schneller heilen. Das ist irgendwie, ja, es ist halt immer noch Infanterie. Also im Kampf gegen andere Infanterie ist es furchtbar stark, weil die wirklich HP haben ohne Ende. Da sehen auch Vikings echt schlecht aus nebendran. Aber gerade wenn man damit auf Archer trifft, bringt es halt doch nicht so viel, weil die Pierce Armor eben gleich bleibt. Also ich glaube, wir haben hier mal wieder eine Sif, die ein richtig schlechtes Matchup für Gruten sind. Aber das war's auf Land auch.
Nice. So, und dann ist die Frage, gut, auf Wasser sind sie ziemlich sicher sehr stark, das haben wir etabliert. Auf offenen Maps haben sie insbesondere im Late Game deutliche Tech-Tree-Probleme. Wie steht's da um Arena? Insbesondere, weil sie ja diese tollen Kriegerpriester haben, die man aus den Wehrkirchen, befestigten Kirchen, wie auch immer die Gebäude heißen, erschaffen kann. Hatten wir die jetzt schon charakterisiert? Noch nicht, nee, oder? Na, also das ist eine voll coole Einheit, finde ich. Eine richtig, richtig tolle Einheit. Die bauen wir also in unserer Kirche und die sind sehr viel schneller als ein normaler Mönch. Die können Reliquien aufheben und die können heilen und sie können kämpfen, wie so ein Infanteriesoldat. Was sie aber nicht können, ist konvertieren. Und das macht sie, finde ich, zu einer sehr interessanten Hybrideinheit aus Infanterie und Mönch. Man nimmt denen sozusagen diese Game-Changing-Move weg, dass sie konverten können. Aber dadurch, dass sie schnell sind, sind sie die optimale Einheit, um Reliquien einzusammeln. Ironischerweise, was man den tollen spanischen Missionaren ja nicht gewährt hat. Das können die jetzt. Und ich weiß nicht, wie viel langsamer die Kriegerpriester sind gegenüber so einem Missionaren.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber was ich spannend finde an denen ist halt, sie sind immer noch Mönche. Sie kriegen immer noch Bonus-Damage von Scouts und Lightcav, was sie eben sehr schwach dagegen macht. Deswegen bin ich mir so unsicher, wie das genau mit dem Reliquien-Sammeln auf Arena funktioniert bei denen, wie gut. Weil meistens, wenn man ins Castle Edge kommt, muss man ja erstmal auch die Fortified Church bauen und dann auch die.
Ja.
Und ein Gegner hat dann halt schon 3-4 Scouts raus, die nur noch zu Lightcav upgraden muss. Und dann kann man die eben doch abfangen. Und das verunsichert mich immer sehr. Ich habe das noch nie so richtig funktionieren sehen, damit dann, ja, zu sagen, ich sammle jetzt alle Reliquien nur mit Warrior Priests ein. Man braucht irgendwie eben doch noch etwas Support. Ja. Aber was man feststellen muss, die kriegen zwar Bonus-Damage, aber haben mehr als das doppelte Leben von so einem Mönch und können halt auch noch Infanterie-Upgrades bekommen und Mönchs-Upgrades. Das heißt, man kann nochmal 15 HP obendrauf bekommen und noch Rüstung. Muss man sich aber halt auch alles erstmal leisten. Aber was ich meine eben damit, dass die mehr HP haben, man hat halt mehr Chance, wenn man da einen Speer mitschickt, dass der Speer zuerst mal die Lightcav beseitigt und dann der Warrior Priest auch noch lebt.
Ich hatte in unserem Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, zu dir gesagt, dass ich genau gar nichts gesehen habe von den Armeniern auf Arena. Und jetzt, wo wir über das Aufeinandertreffen von Scouts und den Warrior Priests sprechen, fällt mir ein, ich habe doch eins gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo und in welchem Kontext das war, aber da gab es genau diese Situation. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das Folgende passiert. Diese Warrior Priests haben die Scouts tatsächlich vernichtet und zurückgeschlagen.
Echt?
Sobald Lightcav drin war, hatten die Warrior Priests ein riesiges Problem.
Ja, Lightcav kriegt halt nochmal mehr Bonus-Damage. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Und ich sehe dieses Problem halt, weil man schon Scouts bauen kann in der Feudalzeit, beziehungsweise man hochgeklickt hat und nur noch upgraden muss. Und dann wird es problematisch mit nur Warrior Priests. Mhm. Insofern,
aber die Dinger machen schon viel Schaden.
Ja, ja, ich habe auch ein Video gesehen, wo die bei, ich glaube, ähnlichen Kosten oder sowas auch eine Gruppe von Kammerjucks komplett zerstört haben. Das hat mich auch fasziniert. Ja.
Wow.
Ja, weil, also wenn man sich deren Stats anguckt, ne, wenn du das vergleichst, wie viel HP die haben und wie viel Damage die machen, die sind ja so ungefähr in der Ecke von einem Two-Handed Swordsman, was das angeht. Ne? Die machen einen Damage weniger und haben dafür aber 20 mehr HP. Und wie gesagt, die können ja noch mal mehr HP bekommen, noch mal 15. Das heißt, die rücken dann wahrscheinlich sogar eher in Richtung von Champion fast schon.
Noch mal 15 HP mehr? 30 meinst du, oder?
Mit Sanctity, 15 HP.
Ach so, natürlich. Ich dachte, du denkst, das ist eine Unique-Tech.
Nee, die geht nicht auf Warrior Priest. Die gibt denen nur Heal-Speed.
Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Ich verstehe. Also, das ist schon eine... Ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt heute Mittag oder Nachmittag zufällig bei Daut reingeguckt und der hat heute ganz viel Armenia gepickt gegen Tato. Und hat alle möglichen verrückten Dinge getan, wie es halt Daut eben tut. Und er verliert natürlich jedes Spiel. Aber es ist unterhaltsam gewesen. Und in einem dieser Spiele, das er auch natürlich verloren hat, aber er hat für ein bisschen Chaos sorgen wollen. Und das war direkt, Tato hat Archer eröffnet. Ich weiß nicht mehr, welches Civ er war, aber er hat halt erst Longswords gespielt und versucht, mit Infanterie dagegen anzukämpfen. Tato hat aber alles gequickwalled. Und dann hat Daut gesagt, haha, ich weiß, was ich dagegen tue. Und hat angefangen, seine Wehrkirchen zu bauen, hat einfach aufgehört, Villager zu queuen, hat irgendwie 33 oder so, war halt schnell ins Castle Edge gegangen und hat dann diese Warrior Priests gebaut und einige von denen und ist erstaunlich gut mit Archern klargekommen. Und auch Crossbows dann, solange die Gruppen von Crossbows klein waren, weil die Warrior Priests halt relativ schnell sind und gut aufschließen können zu Crossbows. Und der Unterschied war so krass zu sehen, wie er mit seinen Longswords gestruggelt hat gegen die Archer und sobald die Warrior Priest da war, Tato ganz anders spielen musste und viel defensiver wurde.
Ich glaube, das liegt aber vor allem an den HP und nicht an der Geschwindigkeit, denn Warrior Priests sind langsamer als Infanterie.
Ach so, ah.
Ja, ich das weiß nicht, ich
sah müsste, nicht so
das,
aus,
müsste das jetzt genau berechnen, wie groß der Unterschied ist, wenn Infanterie noch Squires draufkriegt und Warrior Priests müssten ja auch von Squires profitieren und dann noch von Fervor. Ob die dann vielleicht ein Ticken schneller sind, aber so arg viel kann es nicht sein. Also Warrior Priests haben Movement Speed von 0,85 und ein Longsword hat 0,9.
Mhm. Ja, okay, dann sieht das vielleicht nur aus, da war das eine optische Täuschung, weil die halt ein bisschen nicht so tanky aussehen wie so ein Longsword. Dennoch hat Tato ganz anders gegen die spielen müssen. Und dadurch, dass die so viel Angriffsschaden auch machen und recht schnell zuschlagen, vielleicht täusche ich mich auch da wieder, aber so kam es mir vor, hat er damit Crossbows getötet. Jetzt nicht erfolgreich, hat das Spiel nicht gewonnen, aber er hat dafür gesorgt, dass Tato immer nur kleine Gruppen haben konnte.
Na, interessant. Ich glaube ja, das müssten die HP sein, die da den großen Unterschied machen.
Mhm, kann gut sein.
Ja, vielleicht, wie gesagt, wahrscheinlich sind die nochmal ein kleines Stück schneller, wenn man dann sowohl Fervor als auch Squires dafür hat. Ja, interessant. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht die neue Meta-Einheit. Aber schön, dass wir die jetzt haben. Alleine schon zum Reliquien sammeln und so sind ja doch in Summe ein gutes Stück günstiger als Mönche auch.
Yep.
Von daher, nette neue Einheit. Wie findest du die Composite Bowman so?
Ja, sie sehen fantastisch aus, aber sie haben es halt echt nicht drauf. Also das muss man halt echt mal sagen. Der Kernknackpunkt, wenn ich das jetzt aus meiner Erinnerung aus dem Warlords 2 Turnier hervorrufe, ist, erstens nicht so die hohe Lebenspunktanzahl und zweitens vor allen Dingen aber haben die nicht so eine geringe Range im Vergleich zu anderen Bogenschützen.
Ja, die haben halt eine Range weniger, aber tatsächlich sogar eine 5 HP weniger. Mehr als Crossbows.
Ah, okay. Ach nee, da so rum war es. Also sie sind tanky, aber sie haben wenig Range. Okay, ja, kann ja sein. Jedenfalls, diese eine Range hat dafür gesorgt, dass es relativ schnell Common Sense war, dass diese Unique Unit es nicht bringt. Range ist halt gefühlt alles bei Archern. Was ist deren Einsatzbereich? Stelle ich mir die Frage.
ja, irgendwie sehr schwer gerüstete Einheiten. Also ich glaube, Paladine zum Beispiel gehen ganz schön ein gegen die, wenn man da eine Masse hat. Da haben ja andere, auch Arps, ein großes Problem mit, weil die gegen Paladine einfach keinen Schaden mehr machen und dann da gut gehen. Aber ich hatte irgendwann letztens ein Spiel, wo ich tatsächlich mit Teutonen gerade gegen diese Composite-Bomben gespielt habe. Und Paladine sehen ganz schön übel aus. Wenn da ein paar von denen, also wenn eine gute Masse von den Composite-Bowmen ist und noch irgendwas davor, da fallen die Paladine ganz schön zusammen.
Ja, aber welchen Grund hast du damit, Paladine gegen Composite-Bowmen zu kämpfen?
Ja, genau, also kein.
Also die haben ja keine Range, dann spielst du Siege dagegen. Und dann
exakt, das habe ich dann auch gemacht und dann sieht's wieder schwer aus. Das war mehr experimentell am Anfang, wo ich dachte, mal gucken, wie es so wird, genug Schaden machen. Und ich habe mich dann mal etwas erschreckt, habe auf Onager getaggt und dann war wieder gut.
Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Wenn ich sowas tue, dann erschrecke ich mich. Dann ist meistens das nächste, worein ich tagge, GG. Und du taggst den Onager und gewinnst das Spiel. Ah, herrlich. Nein, aber in der Theorie ist mir das auch klar. Ne? Deswegen sage ich sehe keinen Einsatzbereich von denen. Klar, die machen halt viel rüstungsdurchdringenden Schaden. Okay.
Ja, das weitere Problem ist vor allem, dass es eine Burgeinheit ist und die ergeben auch wie die meisten Fernkämpfer nur in Masse Sinn. Und der Unterschied zu anderen Fernkämpfern ist ja hier vor allem, dass einerseits weniger Reichweite, wodurch du die schon mal nicht mit anderen zusammen micron kannst und du möchtest auch auf andere Ziele damit schießen. Gegen Fernkämpfer, die sowieso nicht so arg viel Rüstung haben, sind die ja eh nicht so toll, sondern möchtest eher auf Nahkämpfer gehen. Das heißt, du kannst die alleine vom Einsatzbereich her schon mit deiner bisherigen Archermasse nicht zusammen micron. Und das macht halt den Wechsel zu dieser Einheit hin sehr nervig.
Ja, ich hatte ganz am Anfang, als ich mir diese Einheit angeguckt hatte und mich so in die Inszenierung dieser Einheit verliebt hatte, ja auch besonders als lobenswert herausgearbeitet, dass es so toll ist, dass es Kompositbogenschützen, also die halt einen Bogen haben und nicht eine Armbrust, wie sonst die meisten Unique Units, wenn es nicht gerade Longbowmen sind. Ne?
Gibt es Unique Units so mit einer... Okay, aber die meisten haben einen Bogen, oder? Rattan Archer, wir haben Plumed Archers.
Ah, stimmt eigentlich.
Mir fallen nur die Chukunu mit Armbrust ein. Was haben die? Ja, die ganzen Kev Archer haben Bögen. Sogar die Rathas von den Bengalis haben Bogen.
Ja, Rathas, die sind ja auf dem Streitwagen. Ist ja andere. Es spielt irgendwie gefühlt 1000 Jahre vor Age of Empires 2. Aber, ja, du hast eigentlich recht, komisch, dass mir das so vorkam. Aber das liegt halt daran, dass man halt vor allen Dingen Arp spielt und nicht so oft die Unique Units. Na gut, jedenfalls, ja, aber dann ergibt das erst recht keinen Sinn, weil worauf ich hinaus wollte, ist die Tatsache, dass ich gesagt habe, die haben weniger Range, weil sie halt mit dem Bogen statt einer Armbrust schießen. Aber das muss halt gar nicht so sein, stelle ich fest. Also würde diese Einheit plötzlich zu stark sein, wenn sie die ganz normale Range, also wenn sie einen Range mehr hätte?
Ich glaube schon, weil dann kannst du sie halt einfach reinstreuen in deine anderen Archer und machst auf einmal Damage gegen alles.
Ja, aber streust du in deine normalen Arps auch einfach Plums rein?
Nee, weil die weniger Reichweite haben und schneller sind. Die haben ja das gleiche Problem. Die haben weniger Reichweite. Und dafür andere Stärken.
Mhm. Ja, aber andererseits sind sie viel schwieriger in Masse zu bekommen, als es normale Archer sind, die du halt ab der Feudalzeit anhäufen kannst und so.
Ja.
Weiß ich nicht. Also irgendwie ist es blöd, dass du eine nutzlose Unique Unit hast. Ich mag das nicht. Ich habe lieber eine etwas zu starke Unique Unit als eine nutzlose.
Ja. Die Armenier sind eine komische Zivilisation, was ihre Einheiten angeht. Ich glaube, das können wir festhalten. Die haben halt eine super starke Wirtschaft, können boomen wie wenig andere Sifs, aber sie können halt auf nichts boomen, genauso wie die Wikinger auch.
Okay. Na dann, das kann man ja über die andere Zivilisation dieses DLCs nun wirklich nicht sagen, nicht wahr? Mit ihren, jetzt bäumen wir das Pferd von hinten auf, aber mit ihrer Spezialeinheit, den Monaspas. Die sind ja aufgefallen, darüber hatten wir auch schon zum Beispiel im Magazin berichtet, damit, dass sie, als sie ins Spiel kamen, erstmal einen nicht intendierten Bonusschaden gemacht haben gegen so ziemlich alles, was steht und laufen kann. Das wird ja dann ziemlich sicher, oder eigentlich mit Sicherheit dann gefixt werden, wenn die nächsten Balance-Changes kommen, beziehungsweise dieses Public-Update-Preview-Ding zu einem richtigen Update verwandelt wurde. Aber selbst dann ist es immer noch eine unfassbar starke Einheit, die die Besonderheit hat, dass sie einen Buff gibt für Ritter-Einheiten, die sich in ihrer Nähe befinden.
Das, nee, die doch nur untereinander.
Wie meinst du?
Na, die buffen doch nur andere Monasper.
Ach so, ja, aber die Ritter sorgen dafür, dass der Buff trotzdem zustande kommt. Ne, ich verwechsel das immer. Also Ritter helfen dir, so, wenn ja. Monaspas in der Nähe sind, dass die Monaspas Bonusschaden kriegen. So. Also es macht einen Riesenunterschied, ob du jetzt nur ein paar Monaspas dastehen hast oder ein paar Monaspas in eine Gruppe von vielen Rittern stellst und dann plötzlich diese Monaspas im besten Fall mit sowas wie plus 8 bei vollen Upgrades in der Imperialzeit oder so dastehen.
Ja.
Und plus 8 ist geil.
Ja, du kriegst einen Angriff für alle 5 Einheiten, die außen rumstehen. Und es geht halt hoch bis zu plus 4. Ja, dann hast du plus 4.
Und der Radius ist nicht klein.
Und nochmal plus 4 davon. Ja, mit einem echt okayen Radius.
Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber als ich das ein bisschen gespielt habe, hatte ich nicht einmal das Problem, dass plötzlich, weil die Einheiten komisch gelaufen sind oder meine Gruppe zu groß war, dass meine Monaspas plötzlich nur noch plus 7 oder plus 6 Angriff hatten, sondern ich hatte die ganze Zeit plus 8. Beim Raiden, beim Zusammengruppieren, permanent.
Ja. Ja, du kannst halt nachher dann 14 plus 8 Schaden haben. Und das ist viel. Also man ja, muss dabei halt viel, wirklich bedenken, Elite Monaspa hat halt Base Damage wie Paladin und kann noch mal 4 extra oben drauf kriegen.
Mhm.
Dafür haben die Dinger halt nicht so viel Leben. Aber sie zerstören halt alles, was sie angucken, bevor das irgendwie relevant wird. Also Elite hat erst 90 HP. Das ist halt echt nicht so viel. Und ich bin mal gespannt, wie manche Kämpfe gerade gegen Archer und sowas für diese Einheit dann aussehen, wenn sie ihren Bonus-Damage verlieren, den sie ja fälschlicherweise bekommen und nicht mehr alles absolut vor ihnen wegschmilzt. Aber ich glaube, das wird immer noch eine starke Einheit bleiben.
Das glaube ich auch. Also die Monaspas sind definitiv eine Sache, mit der die Georgier extrem aufgefallen sind. Und die zweite Sache ist ihr Teambonus. Der sorgt nämlich dafür, dass alle Leute in einem Team mit den Georgiern plötzlich nur noch die Hälfte an Ressourcen benötigen, um Gebäude zu reparieren. Und wenn es das eine Gebäude gibt, das gerne repariert wird, dann sind das Burgen. Und die sind meistens auf Hügeln. Und wenn es eine Map gibt, auf der man Burgen auf Hügeln repariert, dann ist das in aller Regel vor allen Dingen erstmal sowas wie Gold Rush oder Golden Pit oder was auch immer das ist, wo in der Mitte der Hügel ist. Und das hat in Warlords und auch überhaupt dafür gesorgt, dass diese Map einen ganz klaren Sif-Win hervorruft, wenn man Georgier spielt. Es gab verzweifelte Versuche, wie Menschen versucht haben, eine einzige georgische Castle auf einem Hügel, das repariert wurde, zu vernichten. Mit der gesamten Anzahl an Traps, die jemals die Menschheit erschaffen hat, haben sie da drauf geschossen und das Castle ist nicht gestorben. Und es war geradezu frappierend zu sehen, wie langsam der Stone Count runtergegangen ist bei dem Spieler, der diese Burg repariert hat. Ich finde, das ist ohnehin schon ein krass starker Bonus für solche Maps. Aber dass das dann auch noch ein Teambonus ist, halte ich für völlig überzogen.
Ja, und jetzt stell dir vor, du hast noch eine Frankenburg im Team oder sowas, die schon weniger kostet. Oder Perser mit Unique-Tech aktuell, die einfach gar keinen Schaden mehr auch nehmen, wenn sie auf dem Berg stehen. Da sind lustige Sachen möglich.
Ja. Insofern, ja, also das sind, glaube ich, so die zwei ganz großen Dinge, die aufgefallen sind, nicht wahr?
Ja.
Ansonsten scheint das aber im Gegensatz zu den Armeniern eine etwas besser designte Zivilisation zu sein, weil die halt in allen Zeitaltern gute Optionen haben und eigentlich mit dem fortschreitenden Zeitalter nur immer stärker werden. Und es ist halt natürlich erstmal eine Kavallerie-Zivilisation.
Genau, Kavallerie regeneriert sich in jedem Zeitalter ein bisschen mehr und du hast ja, nachher habe ich schon angesprochen, die Unique-Tech, die dafür sorgt, dass die weniger Pop-Space einnehmen. Aber es ist halt auch eine sehr defensive Zivilisation. Also du nimmst auch weniger Schaden, wenn du von einer Erhebung aus kämpfst. Das spielt ja auch nochmal mit rein bei diesen Burgen auf Gold Rush oder sowas. Und das gilt aber halt auch für Einheiten und nicht nur Gebäude. Deswegen, das ist ja. Und du hast halt noch die Swan Towers Unique Tech, womit auch die defensiven Gebäude nochmal mehr Angriff bekommen und Türme jetzt Projektile verschießen, die durch mehrere Einheiten durchgehen können. Also quasi wie so ein Skorpion. Es
Skorpion.
Bleibt nur immer noch ein Pfeil, der da rausfliegt und er klingt aber, als wäre es ein Skorpion. Ein bisschen kurios. Und die habe ich jetzt noch nicht kompetitiv im Einsatz gesehen, sondern nur in der Kampagnenmission mal erforscht. Von daher kann ich das nicht, noch nicht so richtig einschätzen.
So geht's mir auch. Die Georgier haben so ein bisschen, was dieses defensive Spielen angeht, damit so Byzantiner-Vibes, auch wenn deren Tech-Tree natürlich ein ganz anderer ist. Aber ich finde, wie bei den Byzantinern kann man es einerseits total gut defensiv nutzen, aber je nachdem, vielleicht sind da ein paar Leute, die super aggressive Fast-Imp-Strategien oder so etwas finden, um diese ganzen Boni auszunutzen. Wir erinnern uns, das ist immer noch die gleiche Zivilisation, die ja auch mit ihren Wehrkirchen 10% bessere Work-Efficiency oder Arbeitsrate bekommen, wenn man sie in der Wirtschaft platziert. Und was auch nicht so ganz zum Defensiven passt, ist ja die Tendenz mit den Georgiern extrem schnelle Uptimes hervorzurufen, weil man die ersten 10 Bills auf Nahrung schickt.
Ja.
Also die können beides.
Genau, ne? Und die Kavalleriemasse, auf die man üblicherweise eher spielt.
Ja. Ja.
Ja, die Georgier sind die, ja, ich glaube, kompetitiv bessere Zivilisation. Ich glaube, es ist auch eine ziemlich gute Pocket-Zivilisation für Teamgames. Wegen ihrer Wirtschaft und wegen der Kavalleriemasse, die sie nachher aufs Feld bringen können. Wie gut Monaspa in Teamgames performen werden, wenn man so an Arabia denkt, wo ja die Rolle von Kavallerie nicht unbedingt ist, Einheiten zu töten, sondern mehr Deckung zu geben, weiß ich noch nicht. Ich glaube, da tut die mangelnde HP dann doch weh. Aber wenn man dafür einfach irgendwie 15% mehr oder gar noch mehr wegen der Churches, die ja im Jahr bessere Eco geben, an Knights aufs Feld bringen kann, auch nicht schlecht.
Mhm. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß für mich, mit ihnen zu spielen, als die Armenier. Gut, sage ich auch als Kavallerie-Main-Spieler, aber mit denen komme ich besser klar. Bis auf den Start. Also das ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen bei mir.
Ja, das ist halt Übungssache. Die sind auch, was Siege angeht, ziemlich gut ausgestattet. Denen fehlt im Siege-Workshop nur Bombard-Kennen. Also die haben Siege-Onager mit Siege-Engineers. Das ist gar nicht schlecht.
Mhm. Aber passt ja auch zu einer defensiven Zivilisation.
Das stimmt wohl, ja. Ja, und denen fehlt das letzte Upgrade für die Fernkämpfer, also auch für Handcannons. Da weiß ich immer nicht so. Ich meine, Franken sind auch eine gute Kavallerie-Zivilisation und denen fehlt auch noch Bracer. Von daher, wie schlimm kann es schon sein?
Das stimmt.
Und Mönche sowieso sind dafür, das hätte ich überhaupt nicht erwartet eigentlich, nachdem die auch Fortified Churches haben, gar nicht mal so toll. Also es fehlt zumindest Atonement, womit man ja gegnerische Mönche konvertieren kann, und Illumination, womit die ihren Glauben schneller wiederherstellen. Ich hätte von dieser Zivilisation irgendwie einen kompletten Mönchstech-Tree erwartet.
Ja, aber wenn die Atonement hätten, wären die nicht eine klasse Arena-Zivilisation? Die haben bestimmt einen fantastischen Boom.
Das
und können dann halt ungehindert auf ihre Kavalleriemasse kommen. Und vor allen Dingen, wie willst du die besiegen? Die reparieren sich ja bis morgens bis abends kaputt, ne? Du kannst die ja nicht schlecht pushen.
Das stimmt.
Und dann gibst du denen auch noch Atonement und schon war's das. Die brauchen eigentlich nur Burgen und Mönche und sind unbesiegbar.
Wohl wahr. Gut, dass es nicht hab.
Ist eigentlich krass, oder? Was so ein Upgrade in dem Kloster für Auswirkungen hat.
Ja.
Wenn man gut genug ist, um das auszunutzen.
Natürlich, natürlich. Das ist immer die Voraussetzung.
Aber ich weiß diese Dinge, ja, deswegen kann ich das auch sicherlich.
Du alter Arena-Profi.
Ja. Ja.
So, ich glaube, damit haben wir eigentlich so die ersten Impressionen von den neuen Civs mal ganz gut eingeordnet, ne?
Ich glaube auch, ja. Bin ganz zufrieden. Ich hoffe, das war aufschlussreich für euch, diesen Ersteindruck zu bekommen. Wir sind gespannt darauf, wie euch die Zivilisation gefallen, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Wenn ihr sie uns und unserer Community mitteilen möchtet, dann könnt ihr das auf unserem Discord-Server tun. Den findet ihr oben rechts auf unserer Homepage, die lautet www.startthegamealready.de. Dort findet ihr auch noch unsere ganzen anderen Folgen, die wir im Laufe der letzten eineinhalb Jahre, zwei Jahre hier mit unserem Podcast veröffentlicht haben. Und dort findet ihr auch den Zugang zu unserer Steady-Seite, wo ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr euch großzügig fühlt. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit bis zum Schluss und wünschen euch nun viel Spaß mit den Georgiern und Armeniern.
Tschüss!